dass ich jemals Vergleichbares zu leisten imstande wäre, wie diese blinden Heldinnen mit ihrer Besteigung des Himalaya, ihrem erfolgreichen Management von Galerien, dem virtuosen Klavierspiel oder der Ausführung angesehener Ämter in Politik und Verwaltung, schien mir doch mehr als zweifelhaft. Obwohl allesamt Ausnahmeerscheinungen, wurde ich im Gespräch mit Bekannten über meine Schwierigkeiten bei der Jobsuche, erlebte Vorbehalte oder eingeschränkte Teilhabe am Arbeitsleben fast regelmäßig auf diese Vorbilder verwiesen, die doch zeigten, was alles möglich sei. So oft, dass ich es nicht mehr hören mochte. Sollte ich den Spieß einmal umdrehen und im Gespräch über erlebte Enttäuschungen das Gegenüber auf all jene Superperformer als Vorbild verweisen, für die Scheitern eine unbekannte Vokabel ist? Die absurde Vorstellung, dass paralympische Erfolge und andere Höchstleistungen unter behinderten Menschen den Beweis dafür lieferten, dass eben alles möglich ist, wenn man nur will, könnte vielleicht über den umgedrehten Spieß als solche offengelegt werden. Dass zudem das Hervorheben positiver Einzelfälle noch lange kein System verändern und strukturelle sowie institutionelle Probleme zum Guten lösen, eher sogar das Gegenteil bewirken, dürfte ebenfalls allgemein bekannt sein. Auch wenn der steinige Weg zum Erfolg nicht unbedingt verschwiegen oder beschönigt wird, bleiben im Märchen von Talent und ungebrochenem Leistungswillen als schlagende Erfolgskriterien wesentliche kritische Faktoren unberücksichtigt. Andrea Fischer-Tahir bezieht sich in ihren Studien unter anderem auf die in der Klassismusdebatte relevanten Kriterien des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Er betrachtet die Gesellschaft als sozialen Raum, in dem er die unterschiedlichen Klassen je nach Ausstattung mit Kapitalarten verortet. Neben dem ökonomischen Kapital, sprich Besitz und Vermögen jeder Art, sowie dem sozialen Kapital, der Zugehörigkeit zu und dem Status in einer gesellschaftlichen Gruppe, gibt es das kulturelle Kapital, das vor allem den sozialen nutzenbringenden Zugang zu Bildung und Kultur umfasst und schließlich das allen Kapitalsorten übergeordnete, sogenannte symbolische Kapital, das die Chancen meint, die soziale Anerkennung zu gewinnen bzw. zu erhalten helfen. Die Zugriffsmöglichkeit und Verfügung über diese Kapitalformen entscheidet darüber, wie gesichert oder auch benachteiligt ein Gesellschaftsmitglied ist und tendenziell bleiben wird. Die Geburt in ein akademisch geprägtes Elternhaus, das zudem vielleicht noch einen adligen Hintergrund hat, gilt gesellschaftlich also ohne Ansehen der einzelnen Personen grundsätzlich als gute Ausstattung. Vor Jahren meldete sich eine Journalistin bei mir, die ein Feature über junge Adlige in Deutschland und ihre Netzwerke schreiben wollte. Sie hatte ganz offensichtlich ziemlich klare Vorstellungen davon, was Adelszugehörigkeit ausmacht, ohne sie natürlich darzulegen. Man könnte also kurz von Klischeevorstellungen sprechen. Dass ich diesen Vorstellungen in nahezu keiner Weise entspreche, versuchte ich ihr deutlich zu machen. Sie ließ sich zunächst nicht beirren, doch schnell wurde im sich anschließenden Gespräch deutlich, dass ich ihre Ansprüche für den geplanten Artikel nicht erfüllen konnte bzw. wollte. Wir beendeten die Veranstaltung. Zurück blieb mein Erstaunen, was ein kleiner Namenszusatz immer noch zu bewirken vermag. Erwartungshaltungen, die im Grunde nur enttäuscht werden können. Ohne von meinem Namenszusatz faktisch zu profitieren, verschaffte mir die Ausstattung mit dieser Form von sozialem wie kulturellem Kapital gewisse Privilegien, die allerdings, wenn sie denn einmal echte Vorteile gebracht haben, mit meiner Sehbehinderung schlagartig zunichte gemacht wurden. Die notorische Betonung von Leistungswille, Talent oder Erfahrung kann eben einen seriös geführten Diskurs über Teilhabe oder Integration in keiner Weise ersetzen. Fest verankerte materielle Strukturen und etablierte symbolische Beziehungen und Handlungen lassen sich nicht einfach schön oder wegreden. Wenn marginalisierte Gruppen übersehen, nicht ernst genommen oder im schlimmsten Fall diskriminiert werden, ist das ein echtes gesellschaftliches Problem und nicht die Sache jeder oder jedes einzelnen Betroffenen, die Effekte davon durch Leistung zu korrigieren. Zurückweisung am Arbeitsmarkt habe ich lange Zeit auf meine Unzulänglichkeit oder mangelnde Überzeugungskraft bezogen und eine Spirale aus Enttäuschung und Zukunftsängsten erlebt. Es ist demnach also falsch anzunehmen, dass jede oder jeder den unbedingten Hürdenbezwingerwillen in sich trägt, immerzu leistungsbereit noch die größte Herausforderung erfolgreich bewältigt. In der leichthin vorgenommenen Einschätzung von Machbarkeit wird häufig unterschlagen, dass für viele behinderte Menschen, mich eingeschlossen, scheinbar nebensächliche Alltagsaktivitäten wie Einkaufen, Interaktion, Mobilität bereits die Anstrengung einer Himalaya-Expedition bedeuten können. Arbeit und Familienleben noch gar nicht mit eingerechnet. RollstuhlfahrerInnen müssen immer Umwege und Zeit einkalkulieren, da Fahrstühle oder abgesenkte Bordsteine eben noch lange nicht überall vorhanden sind. Dass ich für alle Wege mehr Zeit und vor allem Aufmerksamkeit aufbringen muss, erforderte Umgewöhnung, Leistung und Geduld. Demnach erhält das Kapital der Gesundheit, auch unter beruflichen Aspekten, noch einen komplett neuen Stellenwert.